Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Henning.
Hallo Markus.
Wir haben wieder ein viertes Mobilfunknetz in Deutschland. Ein Netzchen, muss man sagen.
Haben wir wirklich?
Deswegen sage ich ein Netzchen.
Okay.
Das ist ja relativ überschaubar bisher von der Abdeckung.
Richtig. Und die Adresse ist typisch Karlsruhe hinterm Hauptbahnhof. Das beschreibt es ziemlich genau. Die Straße heißt übrigens so, hinterm Hauptbahnhof 3.
Ja, und in Frankfurt gibt es zwei Basisstationen. Frankfurt am Main, übrigens nicht an der Oder, auch nicht im Steigerwald. Ja, mehr gibt's noch nicht in den nächsten Wochen. Was natürlich ein dehnbarer Begriff ist, soll es ein bisschen mehr Abdeckung geben. Aber Netzstart von neuen Mobilfunknetz stellt man sich irgendwie anders vor.
In der Tat.
Du warst bei den Starts von D1 und D2 schon dabei. Wie war das damals von der Abdeckung her?
Okay, als D1 in Stuttgart gestartet ist, gab es eine Basisstation auf dem Killesberg und man fuhr mit einem Testauto rund um die Station, damit es ja kein Handover gibt.
Das heißt auch nur überschaubar eine einzige Basisstation? Oder war das noch gar nicht so richtig public?
Das war so für Fachbesucher und Journalisten, einfach mal zu zeigen, dass es geht. Es war 1991, es gab ja noch keine Endgeräte. GSM heißt ja God Send Mobiles. Und losgegangen, offiziell ist es erst 1992.
Mhm. Aber da war dann doch ein bisschen mehr Abdeckung da als momentan von 1&1, oder?
Absolut. Und man hat damals mit UHS, wie das auch damals E-Plus später genannt hat, also mit Ultra High Sites, mit großen Sendetürmen gearbeitet. Sendeturm Mannheim zum Beispiel hatte eine Reichweite von, sagen wir mal, 20, 30 Kilometern.
Was es ja bei 1&1 so nicht gibt, gar nicht geben kann, weil die ja auf viel höheren Frequenzen arbeiten.
Richtig, die funken mit geliehenen Frequenzen von O2 auf 2,6 GHz und mit eigenen Frequenzen auf 3,5 GHz ungefähr.
Das ist dann zwar so, dass dort viel Spektrum verfügbar ist und dass man hohe Bandbreiten erzielt, während die technische Reichweite der Station überschaubar ist.
Also in Darmstadt, wo ich die ersten 5G-Stationen von Telekom ausprobiert habe, waren die Reichweiten so bei 300 bis 500 Meter. Leute sagen, wenn die Station schön frei und hoch steht, können es auch ein paar Kilometer sein, aber man sollte da keine Wunder erwarten.
Das ist sicherlich richtig. Wie hast du den Netzstart von 1&1 erlebt?
Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe eine Pressemitteilung gelesen, dass es jetzt gestartet sei. Aber ich habe weder Geräte noch SIM-Karten noch Nutzer gefunden, die bereits berichten oder bestätigen, dass sie da in diesem Netz aktiv sind.
Was logisch ist, aufgrund der geringen technischen Reichweite. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die wollen gar nicht so richtig vermarkten. Also ich würde mir jetzt vorstellen, wenn sagen wir mal, irgendein Unternehmen ein neues Mobilfunknetz startet, dass dann zumindest auf der Webseite groß steht, neues Mobilfunknetz gestartet, hier sind unsere Angebote und so weiter. Aber irgendwie auf der 1&1-Seite ist das ja mehr so ein bisschen versteckt bei DSL und Glasfaser, wo es hingehört, weil es Festnetzersatz sein soll, aber irgendwie ja doch nicht, weil es ist ja weder DSL noch Glasfaser, also so richtig blickt man nicht durch.
Ja, es soll ja zunächst mal ein Festnetzersatz sein und die Kalkulation von 1&1 ist die folgende. Sie haben 11 Millionen Kunden und die möchten es jetzt gerne aus den bisherigen Netzen Vodafone oder O2 in ihr eigenes Netz rüberschieben. Das können sie machen und indem sie den Leuten einfach ein Update auf ihre SIM-Karte spielen oder die SIM-Karte einfach per Postbrief auswechseln und die Leute sagen, bitte, ihr müsst jetzt die neue SIM-Karte einlegen. Können sie tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden bei der Stange bleiben, dürfte relativ hoch sein. Aber es wird sicher ein paar informierte oder betroffene Kunden geben, die mit der neuen Netzversorgung nicht klarkommen oder sowieso kündigen wollten und da vielleicht dann abspringen.
Ja, Wechsel, das ist natürlich erst dann möglich, wenn das eigene Mobilfunknetz auch als solches funktioniert. Das ist ja momentan noch gar nicht der Fall.
Ja, aber die Bundesnetzagentur hat denen ja eine Deadline gesetzt. Das heißt, die müssen jetzt also anfangen, ab Datum X keine neuen Kunden mehr im bisherigen Netz, also von Vodafone oder O2 einzuklinken und ab Datum Y dann müssen sie bestehenden Kunden aus den Netzen von Vodafone und O2 rausnehmen und ins eigene Netz tun.
Jetzt kam ja Anfang dieser Woche, war es Montag, war es Dienstag, eine Pressemitteilung, in der hieß es, ab Sommer will man Smartphone-Tarife anbieten. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, man schiebt den schwarzen Peter so ein bisschen Richtung Telefonica, wenn Telefonica das National Roaming realisiert hat, so ungefähr.
Ja, man muss das ja mal erklären. Bisher ist ja 1&1 ein sogenannter mobiler virtueller Netzbetreiber. im Prinzip eigentlich Service Provider. Das heißt, die haben einfach SIM-Karten von O2 genommen und haben die verkauft und haben den Kunden eigene Tarife geschnitzt, weil sie bei O2 im Großeinkauf die ganzen Sachen günstiger kriegen. Das heißt, davon leben die. In Zukunft ist das aber anders. In Zukunft sind die eigenen Netzbetreiber. Das heißt, die ganze Vermittlungstechnik, die ganzen Datenbanken, wo drin steht, welcher Kunde was darf, müssen sie selber betreiben. Und dann müssen sie bei O2 anklopfen und sagen, ich habe hier einen Kunden, darf der euer Netz nutzen? Und dazu muss O2 dann die wie Roaming-Gäste aus Frankreich, Spanien oder Takatuka-Land behandeln. Das ist nicht ganz trivial und da wird sicher auf der Seite von O2 noch einiges aufgebaut werden müssen.
Ja, die Frage ist ja vor allen Dingen auch, wie funktioniert das dann mit dem Roaming? Ist das dann ähnlich wie beim Swisscom-Roaming von FIAC Intercom seinerzeit? Gut, eine extra PIN wird man wahrscheinlich nicht brauchen, könnte ich mir vorstellen. Aber zum Beispiel im D1-Roaming, was dann die FIAC respektive O2 später hatten, da war es ja anfangs auch so, man fuhr aus der Netzversorgung von FIAC respektive O2 raus und das Gespräch brach ab. Erst viel später ist ja dann ein Handover eingerichtet worden, was ja auch nicht ganz trivial ist. Handover zwischen zwei Netzen, gut, das hat die Telekom international auch schon gemacht, so dass man meinetwegen vom deutschen Telekom-Netz zum Magenta in Österreich ohne Unterbrechung weiter telefonieren kann. Aber ganz trivial ist das nicht. Vor allen Dingen der Unterschied zu diesem Telekom-Szenario ist ja, dass dieses 1&1-Netz zumindest theoretisch lebt. Sprich, Handover, die heute in der Straße X sind, sind in 3 Monaten nicht mehr nötig, weil da dann plötzlich eine eigene 1&1-Station steht. Dafür muss in der Straße Y vielleicht ein Handover eingerichtet werden. Also ganz einfach stelle ich mir das nicht vor.
Ja, das ist auch die Frage, ob man sich darum kümmern kann und will, ob das zu Anfang vielleicht dann vergessen wird oder erst später kommt. Wer bei 1&1 dann in dem neuen Netz unterwegs ist, sollte also genügend Abenteuerlust und Improvisationstalent mitbringen. Es wird sicher Überraschung geben.
Ja, die Frage ist, ob die nicht ohnehin damit kalkulieren, dass die Leute zu 99% tatsächlich im Roaming erstmal leben, was natürlich durchaus Nachteile mit sich bringt. Das Roaming bezieht sich ja nur auf GSM und auf LTE, nicht auf 5G. O2 hat später angefangen als Telekom und Vodafone, hat aber ziemlich viel 5G mittlerweile aufgebaut. Gerade auf 3,6 Gigahertz sind die gar nicht so schlecht unterwegs in den Städten. Das geht den Kunden ja alles verloren. Wer momentan einen der höherwertigen 1&1-Tarife bucht, Smartphone-Tarife bucht, der hat ja dieses 5G-Netz von O2 zur Verfügung, zum Teil zu deutlich günstigeren Konditionen als direkt bei O2. Und du hast es ja schon angesprochen, irgendwann darf 1&1 nicht mehr als Service Provider auftreten, muss im eigenen Netz verkaufen, muss an, ich glaube, bis 2025 auch die Bestandskunden ins eigene Netz überführen. Und dann geht ja diese 5G-Coverage den Kunden dann im Prinzip von heute auf morgen verloren, ohne dass 1&1 nennenswert ein eigenes Netz hat, weil die reden mittlerweile ja von 1000 Basisstationen, die sie eigentlich lizenzrechtlich bis Ende 2022 hätten erreichen müssen, nicht mehr bis zum Sommer, sondern bis Ende diesen Jahres. Also ich meine ganz ehrlich, was sind denn 1000 Stationen? Es sind tatsächlich immerhin Stationen, nicht Antennen. Aber auf 3,6 oder 2,6 Gigahertz. Ich meine, wir erinnern uns an LTE der Telekom in Städten ganz am Anfang, als die sich noch geweigert hatten, in Städten 800 Megahertz einzusetzen. Sondern eben tatsächlich nur 1,8 und 2,6. Du bist in hinter irgendeine Hauswand gegangen und das Netz war weg. Ich meine, so ähnlich wird das bei 1&1 auch laufen. Und niedrigere Frequenzen haben die erstmal gar nicht. Sprich, die eigene Coverage von 1&1, bis die mal selbst in Städten einen halbwegs nennenswerten Stellenwert hat, da vergehen Jahre oder es kommt nie.
Das ist die große Preisfrage. Dieses Open-RAN-Konzept, das ja eigentlich im Prinzip einfach eine Antenne mit einem Kästchen unten drunter vorsieht, der dann über eine Glasfaserleitung mit einem Rechenzentrum verbunden ist, ist ja schon bestechend, wenn es denn funktioniert. 1&1 behauptet in seinen Mitteilungen natürlich, das funktioniert bestens. Wir können es weder beweisen noch dementieren, weil wir noch gar keinen Zugriff drauf haben. Das wird eine spannende Geschichte. Wenn sie es wirklich schaffen, mit einfachster Technik dieses Netz auszurollen, kann das sehr schnell gehen. Aber das sind halt 1000 Fragezeichen.
Ja, die Frage ist ja, neben der, ich sag mal, Netztechnik, Netzarchitektur vor allen Dingen auch, welche Standorte kommen für 1&1 noch in Frage? Gut, da haben sie jetzt mit allen möglichen Verträge gemacht, gerade Ende vergangenen Jahres wieder über bis zu 7.500 weitere Standorte. Was heißt bis zu 7.500? Heißt es, es können auch nur 20 sein, zum Beispiel?
Das ist ein kleines Unternehmen, das Standorte akquiriert. Sie haben diesen Rahmenvertrag mit Vantage Towers. Das ist alle Vodafone-Standorte könnten Sie theoretisch nehmen, wenn da noch Platz wäre.
Nun sind das ist genau der Punkt, den ich. Das ist das, was ich eigentlich meine. Wenn da noch Platz wäre. Teilweise geht es von der Statik her nicht mehr. Teilweise will der jeweilige Hauseigentümer, und wir reden ja momentan hauptsächlich von Städten, keine zusätzlichen Antennen und. Das ist nicht so einfach.
Eben, das ist richtig. Im Prinzip ist da einfach dieses Konstrukt, dass jeder sein eigenes Netz bauen muss, ist irgendwie ein Fehlkonstrukt, würde ich mal sagen. Es gibt zwar bei Telekom, Vodafone und O2 dieses MOCN-Prinzip, dass ein Netzbetreiber die anderen als Gäste mit drauflassen kann, indem er einfach die Kennung des Gastnetzes mit ausstrahlt. Das heißt, da steht dann ein Sender, der sagt, ich bin D1, ich bin D2. Und dann können Vodafone-Kunden im Netz der Telekom mit telefonieren. Und weiter hinten wird es dann wieder ausgeklinkt und zum Originalnetz geschickt. Oder umgekehrt, Telekom-Kunden können bei Vodafone mit telefonieren. Und das Gleiche gibt es auch mit O2. Aber mit 1&1 gibt es dieses Prinzip nicht. Wahrscheinlich auch, weil 1&1 sagt, unser Netz ist von der Konstruktion ein ganz anderes. Das können wir so gar nicht machen. Die werden da auch Probleme haben. Wenn wir uns mal die Zielgruppe von 1&1 angucken, sind es ja meistens preisbewusste Kunden. Und die Frage ist, preisbewusst und technisch informiert und technisch interessiert, wie weit ist das deckungsgleich und wie qualitätsbewusst sind die Kunden und wie ist deren Toleranzschwelle, wenn es nicht so tut, wie man es eigentlich wollte, wie schnell wechseln die? Da bin ich immer sehr gespannt.
Das ist ja eigentlich eine ähnliche Situation wie 1998 bei FIAC. Preisbewusste und technisch interessierte Kunden.
Ja, da hat man natürlich dann halt Studenten und Nerds und Freaks erwischt. Okay, die hatten meistens dann noch ein Zweit- oder Drittnetz in der Schublade. Und die sind dann mit Begeisterung reingegangen, weil sie halt glücklich waren, dass es endlich mal bezahlbar wird. Und es auch gut fanden, dass es neue Funktionen gibt. Wir erinnern uns an das Genion-Häuschen zum Beispiel. So eine Funktion ist bei 1&1 bislang nicht bekannt. Festnetznummern gibt's, klar, aber abgehend wird weiterhin die Mobilfunknummer gezeigt. Und der einzige Anbieter, der das abgehend konnte, die Festnetznummer anzeigen, ist Zipgate, aber die sind ja auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ja. Also Zipgate hat sich ja im Prinzip aus dem Privatkundengeschäft mehr oder weniger ganz verabschiedet mittlerweile. Für die, die es behalten wollen, gibt es das momentan noch zu Altkonditionen. Es gab aber letztes Jahr auch schon Stimmen, dass man irgendwann im Laufe dieses Jahres Umstiegsangebote in Anführungszeichen macht, aber halt eben auch nach dem Motto, wenn du nicht umsteigst, dann fliegst halt raus, so ungefähr. Da hat man zwischendurch zumindest intern wohl mehr oder weniger einen Rückzieher gemacht, sonst steht man ja wahrscheinlich von heute auf morgen ohne Kunden da.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich meine, es gibt es in vielen Bereichen, dass man Privatkunden nicht mehr mag, weil die sind nur nervig, aufwendig und bringen fast keinen Gewinn. Und dann konzentriert man sich auf Geschäftskunden, aber auch bei den Geschäftskunden ist es inzwischen so, die wissen inzwischen auch, wie es geht und sind inzwischen auch preisbewusst. Und die Kaufleute verhandeln beim Preis und die Technik interessiert dann niemand mehr. Das ist natürlich auch eine riskante Entwicklung.
Geschäftskunden, da wird 1&1 erstmal keine Chance haben, oder?
Versuchen kann man es ja mal. Ich meine, sie bieten ja Geschäftskunden Angebote an im Festnetzbereich mit 1&1 Versatel. Da bin ich nicht so im Detail informiert, aber offiziell bieten sie es zumindest mal an. Ob da viele Kunden sind, kann ich ja nicht sagen.
Was gibt's denn an Tarifen momentan von 1&1?
Also für 5G.
Also im eigenen Netz. Ich meine, das ist
ja. Ja, im 5G-Netz von 1&1 gibt es momentan 3 Tarifangebote. Das sind alles Volumenpakete in der Größe 50 Gigabyte, 100 Gigabyte und 250 Gigabyte. Kurioserweise wird der 100 Gigabyte Tarif als Bestseller angepriesen, wobei die Frage ist, wie viel die davon schon verkauft haben. Und der 250 Gigabyte Tarif wird für Freiberufler und Power-User proklamiert, wobei ich mich echt frage, ob die mit 250 Gigabyte auskommen. Power-User sind eher so im Terabyte-Bereich anzusiedeln, wenn sie viel streamen oder Linux-Distributionen runterladen oder. Zu den Preisen, die 50 Gigabyte kosten 19,99 € im Monat. Die 100 Gigabyte kosten 29,99 € und die 250 Gigabyte kosten 39,99 €. Wenn man das Volumen reißt, wird einfach runtergebremst. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, da noch ein Volumen nachzubuchen. Das ist die Frage, ob diese Tarife wirklich sehr attraktiv sind oder ob man einfach mal 3 Tarife präsentiert nach dem Motto, wir sind doch da, in der Hoffnung, die Kunden kommen noch nicht.
Also ich halte die Tarife eigentlich für einen gespielten Witz, muss ich ehrlich sagen. Okay, der ganz günstige für diejenigen, die das Netz einfach mal ausprobieren wollen, vielleicht. Aber 39,99 €, das ist ja schon ein Tarif. oder da sind wir schon in der Preisregion, wo ich vielleicht jetzt nicht bei der Telekom, wenn ich jetzt 250er VDSL haben möchte, aber wo ich ja je nach Festnetzanbieter schon einen soliden DSL-Tarif mit Flatrate bekomme. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dieses Angebot zu nehmen, es sei denn, man ist wirklich irgendwo, und das wüsste ich an den jetzigen Standorten von 1&1 Mobilfunk nicht, man ist wirklich irgendwo, wo es nichts anderes gibt als Breitbandanbindung, aber das wäre jetzt das einzige Nutzungsszenario.
Und dann kommt noch ein Handicap dazu, falls man noch Sprachtelefonie benötigt, was ja gerade im professionellen Bereich durchaus noch der Fall ist, das ist da gar nicht dabei. Also wenn man Sprachtelefonie will, muss man entweder sich dann noch mit einem SIP-Provider noch was basteln oder man muss sich ja noch einen Zweitanschluss zulegen, der dann telefonieren kann.
Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass es Voice over New Radio noch nicht gibt und dass ja momentan ein reines 5G-Netz gibt. Ein reines 5G-Netz ist, zumindest an den Standorten, wo es schon vermarktet wird.
Gut, sicher, aber dann hätte man ja irgendeine SIP-Lösung anbieten können. 1&1 hat die ja auch, aber wahrscheinlich sind die noch nicht so weit und soll das erst später kommen.
Ist das denn, ich meine jetzt nicht kurzfristig, aber mittelfristig tatsächlich eine echte Konkurrenz zu Telekom, Vodafone und Telefonica?
Im Augenblick nicht, muss man
ganz
klar sagen.
Weil ganz ehrlich, wer jetzt wirklich auf günstige Tarife aus ist, der kann sich ja auch an Kongstar, an Blau, an Simon Mobile und so weiter halten und ist jetzt nicht zwingend auf ein Netz, das noch im Aufbau ist, angewiesen.
Eben, also das ist da im Augenblick, und wir sind hier nur in Ballungsgebieten aktiv. Und in Ballungsgebieten habe ich ja meistens die Auswahl zwischen 2, 3, 4, 5 Anbietern. Und die Leute, die irgendwo in der tiefsten Provinz wohnen, die natürlich händeringend ein schnelles Angebot suchen, die sind die Gelackmeierten. Klar, dass 1&1 natürlich jetzt nicht einen kleinen Umstechdorf-Sender hinstellt, um dann 5 Kunden anzuschließen, weil das rechnet sich natürlich für die nie im Leben. Das ist auch klar. Und in Ballungsgebieten haben sie halt die Konkurrenz durch andere Anbieter. Da gibt's meistens schon Glasfaser oder es gibt Koaxkabel mit DOCSIS. Und da kann man dann für 39,99 € kann man dann 1 GB haben, wenn es funktioniert.
Ein Gigabit
Download. DOCSIS-Kabel, zu gewissen Zeiten soll das wirklich gehen. Und wenn man bei O2 ist, die dann bei Vodafone sich das Kabel buchen, kann man es sogar für 29,99 € zum Sonderpreis kriegen. Da kann man über die 250 Gigabyte für 10 € mehr nur freundlich grinsen.
Das ist das, was ich meinte, ja, also die Tarife, also ich habe momentan so ein bisschen den Eindruck, man will noch gar nicht vermarkten, man wollte halt mit Gewalt irgendein Angebot noch im vergangenen Jahr irgendwie auf den allerletzten Drücker zusammenschustern und so richtig gestartet ist man eigentlich noch gar nicht.
Vielleicht hätte 1&1 sich mal in Japan umschauen sollen. Die Technik kommt ja von dem japanischen Anbieter Rakuten. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben in der Stadtphase die Verträge sozusagen verschenkt und haben den Leuten aber reingeschrieben, Leute, es kostet nichts, aber es kann jederzeit ausfallen, es kann Störungen geben, spielt einfach mal. Das wäre vielleicht eine interessante Geschichte gewesen, dass man damit eine Zielgruppe erwischt hätte, die einfach mal spielen will, die sich bewusst ist, dass es nicht tut und die bei der Netzentwicklung und bei der Fehlersuche sicher wertvolle Hinweise gegeben hätten und das quasi zum Nulltarif, wenn man mal die Kosten für das ganze Aufbau und Testen absieht. Das wäre vielleicht eine Option gewesen, aber das hat man bei 1&1 vielleicht nicht machen wollen. Vielleicht aus kaufmännischen Gründen, kann ich nachvollziehen, aber das wäre vielleicht eine Lösung gewesen. So im Augenblick ist es halt das Netz, das keiner hat.
Es gab ja einen Friendly-User-Test, der im August schon gestartet ist, haben wir auch drüber berichtet damals. Da hat man aber auch nie im Vorfeld gehört, wir suchen irgendwelche Friendly-User. Gut, das ist natürlich auch schwierig, wenn dann 99,9% der Interessenten aus einer Gegend kommen, wo das Netz gar nicht verfügbar war. Aber wie die überhaupt die Friendly-User rekrutiert haben, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Gut, in Karlsruhe vielleicht eigene Mitarbeiter.
Ich gehe davon aus, dass in Montabaur und Karlsruhe und in Frankfurt einfach eigene Mitarbeiter genommen haben oder deren Bekannte, Verwandte, Freunde. Da hat man schnell ein paar 100 Leute zusammen, die das ausprobieren wollen. Das, denke ich mal, ist machbar.
Mobilfunk, also echter Mobilfunk ab Sommer. Wie muss ich mir das vorstellen als Kunde?
Ja, im Prinzip, man telefoniert halt im Netz 1&1, was aber in Wirklichkeit das O2-Netz ist. Und an den Grenzen zwischen dem echten 5G-Netz von 1&1 und O2 könnte es zu Aussetzern kommen. Das weiß man noch nicht so genau. Oder die Leute haben vielleicht Geräte, die gar kein 5G können. Oder die sind einfach frech und schalten 5G aus und telefonieren dann im O2-Netz wie gewohnt. Das sind alles Sachen, die man vorhersagen kann, aber nicht mit Sicherheit, weil man halt nicht weiß, wie sie es technisch machen.
Ja, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie die Tarife dann aussehen werden. Ich meine, die Messlatte sind jetzt mal, würde ich sagen, die 1&1 Smartphone-Tarife, die momentan im O2-Netz angeboten werden.
Die müssen Sie ja im Prinzip mal weiter erfüllen. Das heißt, die laufenden Verträge müssen Sie erfüllen. Wenn Sie da Verschlechterungen anfangen, also Preise erhöhen, oder das nicht gescheit funktioniert, könnte dem Kunden möglicherweise ein außerordentliches Kündigungsrecht erwachsen. Die Frage ist, ob man damit durchkommt. Der ein oder andere wird sicher probieren. Aber das kann beliebig komplex werden.
Man muss ja auch mal abwarten, wie schnell bestehende Kunden ins eigene Netz umgeschaltet werden. Ob Kunden, die eine moderne SIM-Karte haben, wo das einfach so geräuschlos over the air geht, ob die da überhaupt darüber informiert werden, ihr werdet jetzt umgezogen oder wie das überhaupt läuft. Das ist ja alles noch unklar. Aber zumindest Aussage Herbst vergangenen Jahres von der 1&1-Pressestelle war, wir fangen auch damit 2023 schon an.
Gut, 1&1-Kunden sollten, wenn Sie es nicht schon bisher getan haben, Ihre E-Mails genau lesen. Und auch wenn da Werbung drin steht, da könnten auch Informationen zur Netzumschaltung drin sein. Wenn Sie Papierpost bekommen, die auch genau lesen. Da werden sicher bunte Flugblätter dabei sein, aber es können auch wichtige Infos zur Netzumschaltung drin sein. Und wenn eine SIM-Karte in dem Brief drin liegt, dann ist höchste Eisenbahn und Aufmerksamkeit geboten. Und wenn man im Bekanntenkreis Leute hat, die von Technik keine Ahnung und keine Idee haben, ist es vielleicht ein guter Zug, wenn man denen ein bisschen helfend unter die Arme greift.
Das ist sicherlich richtig. Und wir werden das Thema natürlich auf teltarif.de auch weiterhin beleuchten. Das ist ja klar.
Klar.
Gibt es eigentlich 1&1-Shops? Sowas gibt es auch noch nicht, oder?
Nein, 1&1-Shops gibt es nicht. Es gibt aber freie Shops, die auch 1&1 im Programm haben.
Das wären dann wahrscheinlich auch die ersten Ansprechpartner im stationären Handel, sobald das dann im Sommer...
Aber ich meine, die sind sehr, sehr rar gesät, weil halt die Kosten für einen Shop ist 1&1 schon immer etwas suspekt gewesen, weil die kriegen ja eine Provision und das ist immer schmäler die Marge. Deswegen setzt 1&1 eigentlich auf den telefonischen und auf den Internetvertrieb.
Das wäre dann der erste Netzbetreiber in Deutschland, der praktisch ohne, ich sage es mal, stationäre Verkaufsinfrastruktur auskommt.
Das kann man machen. Wenn man das gescheit organisiert, kann man das schon machen. Vorteil des Online- und Telefonverkaufs ist, dass man ein Rücktrittsrecht hat, was man ja beim Kauf im Shop nicht hat. Von daher ist es aus Kundensicht vielleicht nicht so schlecht. Und was bei 1&1 auch löblich ist, die Telefonnummer, also die Hotline-Telefonnummer, ist eine Festnetznummer, die ganz normal von jedem Festnetzanschluss zum Festnetztarif erreichbar ist. Mhm. Die haben also diese Späßchen mit Sondernummern 0880 oder 0900 und anderen gruseligen Dingen haben die nie gemacht. Also das muss man ihnen schon mal hoch anrechnen.
Es gäbe ja auch Innovationen. Ich weiß nicht, wie die in Deutschland dann mit Registrierung und so weiter überhaupt machbar sind, aber zum Beispiel Iliad in Italien hat ja im Prinzip sowas wie ein Zigarettenautomat, nur halt für SIM-Karten. Sowas ja theoretisch auch denkbar. Man zieht sich seine SIM-Karte irgendwo mitten in Frankfurt aus dem Automaten, muss dann wahrscheinlich über irgendein Video-Ident oder was, um die zu aktivieren, aber das wäre ja auch eine Vertriebsmöglichkeit.
Da könnte man in diesen Zigarettenautomat durchaus eine Kamera einbauen. Der Kunde stellt sich davor wie in so einem Fotoautomat, wo man Passbilder sich machen lassen kann und guckt dann die Kamera, grinst blöd und hält seinen Pass links, rechts, oben, unten hin. Das wäre durchaus machbar.
Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ich bin vor allem gespannt, ob es beim Sommer bleibt. Mhm. Nachdem, wie gesagt, die 1000 Basisstationen, die eigentlich für Ende vergangenen Jahres versprochen wurden, was eigentlich auch Lizenzauflage war, dann hieß es im Sommer zum Start als echtes Mobilfunkangebot. Und jetzt heißt es im Laufe des Jahres. Also insofern, man darf gespannt sein, inwieweit 1&1 seinen selbstgesteckten Zeitplan jetzt einhält.
Genau, also vielleicht für die interessierten Zuhörer würde ich sagen, ist nicht in Panik verfallen, sondern einfach in aller Ruhe sich noch einen alternativen Anbieter aus einem anderen Netz besorgen, dass man im Falle eines Falles die Möglichkeit hat, kurzfristig zu wechseln. Und wenn dann der Tag der Umschaltung kommt, alle wichtigen Kontakte, Arbeitgeber, Freunde, Bekannte informiert, dass es möglicherweise zu Problemen kommen könnte, aber nicht muss. Man sollte einfach darauf vorbereitet sein. Dann kann man das durchaus tun. Und Angebote von anderen Anbietern haben wir ja auf teltarif.de jede Menge Infos, was es da Schönes gibt. Da gibt es also die zum Teil super einfachen Dinge, die man einfach in einer halben Stunde, habe ich das gestern hinbekommen, einen Vertrag rein online bestellt und dann eine eSIM aufs Handy bekommt, sofern das Handy ein eSIM kann. Da gibt es also inzwischen interessante Angebote. Nicht ins Verzweiflung geraten, nicht in Panik geraten, aber sich informieren und aufmerksam bleiben.
Vor allen Dingen damit rechnen, dass alles Mögliche erstmal nie funktioniert. Auch ich das. Ich sag mal Beispiel. Zipgate hat unter Umständen heute noch, ich weiß es nicht, aber hat er zumindest eine Zeit lang, zumindest mit portierten Rufnummern Probleme, um sie bei FaceTime respektive iMessage für iPhone-Kunden anzumelden, weil dieser irische oder britische ist es, glaube ich, eher Provider, der das für Apple in Europa macht, der kannte einfach die Seepgate-Rufnummer nicht oder gab keine Schnittstelle zu Seepgate. Auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert. Ob es mittlerweile geht, ist die andere Frage. Genau, oder erinnern wir uns an QAM, die eine kostenlose Rufnummer als Vermittlung eingerichtet haben, genau. Weil QAM-Rufnummern aus keinem anderen Netz erreichbar waren in der Anfangszeit. Das sind natürlich alles Sachen, die müssen nicht passieren, können aber natürlich vorkommen.
Richtig, wenn einer jetzt einen nagelneuen 1&1 Mobilfunkvertrag abschließt, bekommt er höchstwahrscheinlich eine Rufnummer, die mit 015566 beginnt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass nicht alle Netze auf dieser Welt schon wissen, was sie mit der 015566 anfangen sollen.
Deswegen, das ist genau der Punkt. Reservenetz dürfte in der Anfangszeit wirklich wichtig sein. Und dann muss man einfach beobachten, wie es funktioniert. Wir werden es natürlich testen, sobald das Mobilfunkangebot gestartet ist. Vielleicht auch schon irgendwie die Festnetzersatzlösung, die es momentan gibt. Da suchen wir momentan noch nach einer Möglichkeit. Ist halt auch aufgrund der begrenzten Coverage nicht ganz so einfach. Aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Wenn es was Neues gibt über das 1&1-Netz, wir berichten natürlich drüber.
Alles klar.
Dann, Henning, danke ich dir und würde sagen, wir hören uns demnächst wieder.
Das machen wir.
Alles klar, bis dann.
Dankeschön, tschüss. Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.